Ein Bibelwort steht über unserem heutigen Lobpreisabend. Eigentlich eine Frage. Was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ein starkes Wort. Ich möchte meinen Impuls damit beginnen, dass ich euch zu ein paar Gedanken herausfordere. Kannst du diesen Satz für dich unterschreiben? Mich trennt nichts von der Liebe Gottes. Oder schwingt für dich da ein leises Außer mit? Nichts trennt mich außer. Und wenn das so ist, welcher Art ist das, was sich da vor deine Stirn schiebt? Ist es schweres Leid? Nichts kann mich trennen außer diesem schweren Leid. Oder eine Schuld, an die du dich gefesselt fühlst. Oder Unglaube einer bestimmten Verheißung einem Wort Gottes gegenüber. Oder eine große Sorge um die Zukunft. Vielleicht etwas aus der Vergangenheit. Etwas, was dir angetan wurde. Ist es eine unerledigte Aufgabe? Eine schwierige Person in deinem Umfeld? Eine Anfechtung? Eine Sucht? Irgendeine schier ausweglose Situation? Kannst du nach dieser Aufzählung immer noch sagen, ja, mich trennt nichts von der Liebe Gottes? Oder gibt es in dir auch so einen Gedanken wie, wenn ich diese Sache jetzt noch unter die Füße bekomme, dann wird es sicher funktionieren mit Gott und mir. Dann kommt seine Liebe auch bei mir an. Wenn du dich da einreihen kannst, dann gilt dir, so wie mir, das folgende Gebet. Vater, über uns steht diese deine Wahrheit, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Und doch tun wir uns oft so schwer, ganz konkret daran festzuhalten und es nicht nur irgendwo im Kopf zu glauben, sondern es auch auszuleben und frei und erlöst und fröhlich in unserem Alltag durchzugehen. Wohl wissend, dass es Dinge gibt, die in unserem Leben noch nicht rund sind. Und ich bete, Vater, dass wir es heute ein Stück weit tiefer sacken lassen können in unserem Leben. Dass es die Wahrheit ist, dass wir bedingungslos von dir geliebt sind. Dass du alles getan hast. Ich bete, dass du unsere Herzen erreichst, heute Abend und immer wieder neu mit dieser Botschaft. Amen. Der Vers, der uns unseren heutigen Abend das Thema gibt, steht im Römerbrief. Den hat Paulus geschrieben. So ein bisschen seine Theologie, der Römerbrief. Das ist auch der längste Brief, den er geschrieben hat, fast ein Buch. Und der Vers ist aus dem 8. Kapitel, ungefähr aus der Mitte. Und man könnte sagen, das ist so ungefähr der Climax, der Höhepunkt. Und so ein bisschen, wenn man den Römerbrief mal so am Stück liest, kann man das Gefühl kriegen, hier tickt Paulus fast aus vor Begeisterung. Er kriegt sich fast nicht wieder ein. Und ein Stückchen klingt es auch so, als hätte er sich mit den Kapiteln vorher selber nochmal überzeugt. Er fängt an bei dem Zorn Gottes, der uns Menschen gilt, weil wir in Schuld gefallen sind. Und dann geht es weiter über diesen Kampf, den Paulus beschreibt. Da sind so viele gute Dinge, die ich tun will, aber ich schaffe es nicht. Und es sind so viele schlechte Dinge, die ich lassen will, aber das schaffe ich auch nicht. Ich armer Mensch, wer kann mich erlösen? Und wenn wir ehrlich sind, können wir das getrost nachbeten. So viele gute Dinge, die wir gerne tun wollen. Und so viele schlechte, die wir stattdessen tun, obwohl wir sie eigentlich nicht tun wollen. Und wir haben längst so vieles kapiert, aber wir setzen so wenig davon um. Und ich finde es so tröstlich, dass der Paulus das auch erlebt hat. Und dann kommt dieses grenzenlos grandiose Kapitel, das 8. Kapitel, wo er diese Frage stellt: Aber wer kann uns denn trennen von der Liebe Gottes? Und er zählt alle die Dinge auf, die wir vorhin in diesem Video gesehen haben. Hohes und Tiefes und Engel und Gewalten und Mächtiges und Vergangenes und Gegenwärtiges und alles. Und Paulus weiß, wovon er spricht. Man könnte jetzt sagen, ja, der Paulus, heiliger Mann, ganz nah an Jesus dran gewesen. Paulus weiß, wovon er spricht. Für jedes dieser Worte, was wir vorhin im Video gesehen haben, hat Paulus eine Geschichte, wo das für ihn ganz existenziell bedrohend war. Paulus hat alles durchlebt, was Menschen durchleben können. Naturkatastrophen, Krankheit, Bruderzwist, tiefe Schuld. Er ist mehrfach fast zu Tode gebracht worden durch menschliche Gewalt. Er ist verfolgt worden bis ans Ende der Welt. Paulus weiß, wovon er redet. Und trotzdem sagt er: Was kann mich trennen von der Liebe Gottes? Es kann noch so dicke kommen, noch so viel Leid, noch so viel Schuld. Es kann noch so dicke kommen. Und warum kann Paulus das sagen, obwohl er das alles erlebt hat? Und ich wünsche mir, dass wir uns so ein Stück weit einreihen in diese Gedanken, weil jeder von uns hat sein Ding, was vor seiner Stirn steht, wenn er sagen soll: Mich trennt nichts von Gottes Liebe. Ich wünsche mir, dass wir da in seine Antwort hineinfinden, denn er hat die Antwort gegeben. Und die ist so einfach. Im Kreuz kann uns nichts mehr trennen von der Liebe Gottes. Da hing der Jesus und er hat gesagt: Es ist vollbracht. Und ich wünschte, dass wir es nicht mehr klein machen würden. Dass wir nicht mehr sagen würden: Es ist vollbracht, wenn ich das und das und das noch gemacht habe. Wenn ich die und die und die Bedingungen noch erfüllt habe. Wenn ich die Schuld in meinem Leben noch ausgemerzt habe. Wenn ich es endlich schaffe, der Sucht nicht mehr zu frönen. Wenn ich dem Menschen vergeben habe oder den Auftrag erledigt. Dann ist es vollbracht. Wir können getrost kapitulieren. Wir werden es nie fertig bringen. Wir werden mit diesem Ding nie fertig werden. Und ich finde es so tröstlich. Gott hat es gewusst. Er hat uns Gebote gegeben. Wir haben vorhin gesungen, diese Grenzen sind gut für uns. Damit will Gott uns schützen. Wir wissen, was gut und böse ist. Erst recht, wenn wir Bibelleser sind, wissen wir das. Wir wissen, was wir tun wollen, weil es das Gute und das Richtige ist. Und wir wissen, was wir lassen wollen, weil es schlecht für uns oder für andere oder für uns und andere ist. An dem Kreuz steht ein Wegweiser und er hat zwei Pfeile. Und der eine Pfeil führt den Weg des Glaubens und des Vertrauens und der Erlösung. Das ist der, den Jesus uns vorgegeben hat. Und das ist das Einzige, was wir tun müssen, diesen Weg zu wählen. Sonst nichts, bedingungslos. Das sagt Paulus in diesem Römerbrief wieder und wieder und wieder. Er sagt: Wenn ihr an dieses Erlösungswerk am Kreuz glaubt, wenn ihr sagt: Jesus, ich weiß, ich werde es nicht rocken. Ich werde es nicht schaffen, ich werde es nie und nimmer schaffen. Vielleicht kann ich irgendwann einmal diese Sünde lassen, einmal dieser Sucht den Rücken kehren. Aber die nächste Versuchung wird kommen und ich falle wieder auf die Schnauze. Jesus weiß das und er sagt: Das Einzige, was du tun musst, ist, vertraue mir, dass es an meinem Kreuz vollbracht ist. Und dann fängt deine Freiheit an. Dann fängt deine Erlösung an. Da darfst du reinkommen. Und das ist ganz praktisch. Es gibt, glaube ich, keine größere Niederlage für Jesus, als wenn wir es wieder selber versuchen. Wenn wir denken, wir müssen doch noch irgendwas dazu beitragen. Er ist dafür gestorben, dass wir das nicht mehr tun müssen. Und das war für ihn kein leichter Weg, das wissen wir alle. Dafür ist er gestorben, dass wir nichts mehr bringen müssen. Wir dürfen einfach sagen: Ich vertraue darauf, dass dein Tod am Kreuz genügt. Und ich danke dir von Herzen dafür. Der andere Weg, der andere Pfeil führt den Weg des Gerichts. Wir können den wählen. Dann wird Gott für uns aber nicht zu dem liebenden Vater, sondern dann bleibt er der Richter, der vor Jesu Kreuzestod gewesen ist. Und dann sind wir dem Gesetz verpflichtet. Dann müssen wir das erfüllen, wenn wir irgendwie was Positives von Gott empfangen wollen. Und auf diesem Weg haben wir einen ganz üblen Begleiter. Da haben wir nämlich den, der uns immer anklagt. Der immer wieder sagt, hey, ich habe es dir doch gesagt, du wirst es nicht schaffen. Und du hast es wieder verbockt. Wie, schon wieder dieselbe Sache? Hast du doch schon so oft bekannt? Hast du doch schon so oft versucht zu ändern? Jedes Silvester wieder hast du dir vorgenommen, diesmal klappt's, dieses Jahr, jetzt wird's. Und über jedes Mal hinfallen freut er sich, weil er uns wieder anklagen kann und weil er uns wieder klein halten kann und weil er uns wieder in Sack und Asche pressen kann und uns wieder seine Fesseln anlegen kann. Die Wahl an dieser Stelle liegt bei uns. Jesus ist in Vorlage getreten. Das fasziniert mich so sehr. Die Bibel sagt, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Bedingungslos, in Vorlage getreten. Für jeden von uns. Ich glaube, wir stehen uns am allermeisten selbst im Weg. Und weil wir sonst ein bisschen einsam wären, nehmen wir gerne auch noch andere mit. Wir können die Vergebung ganz gut in Anspruch nehmen, wenn wir die Prozesse erst durch haben, wenn wir es geschafft haben, wenn wir das Klassenziel erreicht haben, eine Klasse versetzt sind und wieder ganz gut dastehen. Dann können wir gut Zeugnis geben, dann können wir sagen, ja, ich hatte ein Problem, aber ich habe es gelöst. Und dann stehen wir auch so ein bisschen aufrechter im Lobpreis und können anderen auch leichter erzählen, können auch eher in Anspruch nehmen, dass Gott uns auch benutzen möchte, fühlen uns vollmächtiger. All diese Dinge, das gelingt uns ganz gut, wenn wir einen Prozess abgeschlossen haben und so das Gefühl haben, so jetzt ist alles gut. Ganz anders sieht das aus in den Bereichen, wo wir Kämpfe haben. Da drehen sich dann plötzlich die Gedanken bei uns im Kopf. Da fürchten wir die nächste Gebetszeit. Vielleicht könnte Gott ja so seinen Finger in diese Wunde legen. Hier fallen unsere großen Gelübde, die uns auch am meisten runterziehen, weil wir sie ja doch wieder nicht erfüllen. Und immer dieser fade Beigeschmack. Ich stehe nie frei und fröhlich vor Gott, weil ich ja dieses eine oder vielleicht auch mehrere große Probleme noch habe. Wir trauen es Gott zu. Klar, der könnte alles machen, weiß auch nicht, warum er es nicht tut. Aber uns selbst vertrauen wir so wenig. Und dann werden wir ganz merkwürdig. Da gibt es so kleine Sünden, mal so eine Notlüge oder mal eine schlechte Laune oder mal ein etwas lauteres Wort. Das verzeiht man sich noch, weil das machen ja alle. Das ist ja normal. Und dann gibt es diese ganz großen Sünden, die Banken machen oder auch in unserem persönlichen Leben eben diese Dinge, die Suchtfaktor haben, die schlimmen Sünden, vielleicht auch ja, Dinge, die in uns drinstecken, wo wir das Gefühl haben, die kann Gott nicht lieben. Wo auch gerne die anderen Christen ihre Finger drauf zeigen. Homosexualität wird da ganz oft genannt. Aber bei Gott gibt's das nicht. Ich wäre gerne heute von dieser Bühne gesprungen, ich habe mich aber nicht getraut, weil ich deutlich machen wollte, wir treten mit so einem kleinen Schritt in den Abgrund. Wir können auch mit riesen Anlauf reinrennen. Aber wir landen im Abgrund. Ob das eine klitzekleine Sünde ist oder eben was, was uns größer vorkommt. Wir landen im Abgrund und deswegen brauchen wir auch gar nicht gewichten. Sünde ist Sünde, in Gottes Augen ist es völlig Schnurz, ob es was Kleines oder was Großes ist. Wir brauchen seine Erlösung für alles. Es gibt keine größeren und keine kleineren Sünden. Deswegen gibt es auch keine größere oder kleinere Scham. Und ich wünschte, wir würden uns selber das wirklich ehrlich zugestehen und wir würden es auch unseren Nachbarn ehrlich zugestehen. Und uns nicht anderen auch noch in den Weg stellen und sagen, die Sünde ist aber so groß, das musst du jetzt aber erstmal in Ordnung bringen, bevor du so wirklich dazugehören kannst und bevor Gottes Liebe so richtig an dich rankommen kann. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Gottes Liebe ist richtig an uns rangekommen, als Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Für mich ist das persönlich mal ganz deutlich geworden. Ich habe große Schuld in meinem Leben. Ich habe die Ehe gebrochen, ich bin auch geschieden. Und ich kam in eine Gemeinde, wo ich wusste, die haben eine Abendmahlspraxis, da geht man nur gereinigt zum Abendmahl. Da gehen nur Gläubige zum Abendmahl und auch nur die, die wirklich ihren Frieden mit Gott gefunden haben. Und ich war an dem Punkt noch nicht. Ich hatte natürlich meine Schuld bekannt, aber ich habe mich noch schuldig gefühlt. Ich hatte das Gefühl, da lastet noch ganz viel auf mir. Und das erste Abendmahl in dieser Gemeinde stand an und ich hatte das Gefühl, ich bleibe lieber in der Bank sitzen. Ich gehöre da nicht dazu. So groß die Schuld, große Schuld, mit Anlauf reingerannt. Und ich saß oben auf der Empore und Jesus hat mir selber sein Abendmahlsszenario vor die Augen gemalt. Und er hat mir gezeigt, wie er dem Petrus und dem Judas Brot und Wein gereicht hat. Und Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen und Judas ihn verraten würde. Und er hat mit ihnen das Abendmahl gefeiert. Und er hat mir gesagt, ganz persönlich, Corinna, du darfst an meinem Abendmahl teilnehmen. Ich lade dich ein an meinen Tisch. Nicht, weil du es jetzt besser machst, nicht, weil du jetzt plötzlich ein toller Mensch bist, sondern weil ich für deinen Ehebruch gestorben bin, für deine Scheidung gestorben bin. Weil ich dich so sehr liebe, weil meine Gedanken voll Liebe und voll Frieden auf dir ruhen. Du bist an meinen Tisch geladen. Hör nicht auf das, was dir irgendein anderer sagt. Wenn ich dich einlade, darf keiner sagen, du bist nicht eingeladen. Das hat mein Herz verändert. Und ich habe es im Römerbrief wiedergefunden. Da steht, wenn Jesus dich freispricht, wenn Jesus am Kreuz sagt, dir sind deine Sünden vergeben, kann niemand auf dieser Welt, kein noch so lieber, toller, großer Christ kommen und sagen, nee, du nicht. Deine Schuld ist zu groß. Du musst erstmal dies oder das oder jenes tun. Wenn Jesus sagt, du bist eingeladen, dann bist du eingeladen. Und weil das so ist, können wir diesen Satz sagen, jeder Einzelne von uns, ich bin bedingungslos geliebt. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Jeder von uns kann es sagen. Ich glaube, dass wir dafür ganz oft Befreiung brauchen, dass wir ein Gebet brauchen, wo wir das nochmal aussprechen. Ich glaube, dass uns das wirklich manchmal schwerfällt, weil wir uns selber so schwer vergeben können, weil wir uns selber so schwer freisetzen können. Und weil diese Gedanken da sind, aber in der Bibel steht ja auch ganz viel von dieser Heiligung, dass wir besser werden sollen, dass wir Sünden nicht mehr tun sollen. Aber ich verstehe Jesus so, dass er zuerst kommt und dass er uns zuerst wirklich einfach erstmal von uns selbst und von diesem ganzen Dreck erlösen möchte. Und dass sein Herz sich wünscht, dass wir dann, weil wir verstanden haben, wir können ihm vertrauen und seine Liebe ist so groß. Und er weiß sowieso am besten, was gut ist für uns und was wir tun und was wir lassen sollen. Dass wir daraus, aus der Erlösung heraus und aus der Liebe heraus, aus Dankbarkeit, weil wir uns ihm, ja, weil wir ihm unsere Zuneigung im wahrsten Sinne des Wortes zeigen wollen, dass wir deswegen sagen, Herr, ich vertraue dir und ändere deswegen auch mein Leben oder lasse dich mein Leben ändern. Das soll die Motivation sein. Nicht Angst, dass wir es deswegen vielleicht verpassen oder dass wir in der nächsten Gebetszeit Gott nicht hören, weil irgendwas zwischen uns steht oder weil andere Christen vielleicht scheel auf uns gucken, sondern weil wir ihm vertrauen und weil wir ihn lieb haben und weil Jesus alles getan hat. Wir sind bedingungslos geliebt. Ich wünsche mir, dass jeder heute Abend hier rausgeht und in seinem Leben jedes Aber und jedes Außer streicht. Und wirklich diesen Satz mitnimmt, ich bin bedingungslos geliebt. Und ich kenne das, dass man in Gottesdiensten sitzt und man hört Worte, gelesene, gesungene, gepredigte und man denkt, ja, und ich möchte das so gerne erfahren. Und wir möchten, dass ihr das festmacht. Wenn du denkst, ich möchte heute Abend dieses Aber aus meinem Leben streichen, oder dieses Außer. Dann steh beim nächsten Lied aus und mach es fest auf und mach es fest zwischen dir und Gott. Sag Gott das. Sag Gott, bisher war mein Glaube nicht groß genug. Ich habe immer noch gedacht, ich muss selber was tun. Aber ich möchte das in Anspruch nehmen, Jesus, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Alles Leid, alle Schuld, alle Scham, alles. Und mach es fest. Gott braucht das nicht. Gott sieht dein Herz. Aber für dich ist es gut, wenn du ein Zeichen setzt. Deswegen ist dieses Aufstehen hilfreich. Steh auf und zeig es dir selbst. Und erinnere dich daran, dass du aufgestanden bist. Und wenn du es wieder sagen willst, vielleicht schon morgen, dann erinnere dich daran, dass du heute Abend gesagt hast, ich will nicht mehr Aber sagen und ich will nicht mehr Außer sagen. Ich will es glauben, dass ich bedingungslos geliebt bin. Amen.